SWR Kultur. Gespräch.
Mit Mareike Gries und mit dem aus Kaiserslautern stammenden Journalisten und Schriftsteller Christian Baron. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Herr Baron, ein Mann seiner Klasse, so haben Sie Ihren autobiografischen Roman genannt, der mittlerweile auch verfilmt wurde, zu sehen schon beim Festival des Deutschen Films in Ludwigshafen, demnächst im Ersten und jederzeit in der ARD-Mediathek. Der titelgebende Mann seiner Klasse ist Ihr Vater und was das Buch und der Film auch unmissverständlich klar machen, Ihr Aufwachsen mit diesem Vater war das Gegenteil einer Kinderbuchkindheit. Armut, Benachteiligung, Gewalt, Alkohol, davon war Ihr Großwerden geprägt. Wie wurde Ihnen klar, dass Sie davon erzählen möchten, dass Sie ein Buch über Ihre Kindheit und Ihre Erfahrungen in Ihrer Familie schreiben möchten?
Ja, der Impuls kam eigentlich eher von außen. Ich habe lange Zeit, also einige Jahre als Journalist gearbeitet, mich da auch schon mit der Sozialpolitik beschäftigt und die soziale Ungleichheit thematisiert, die mich immer schon sehr aufgeregt hat. Und das aber immer an Beispielen anderer Menschen gemacht, also so Reportagen geschrieben oder Kommentare zu aktuellen Geschehen in der Politik. Und irgendwann kam dann in der Wochenzeitung Der Freitag, in der Redaktion, in der ich gearbeitet habe, die Idee auf, wir machen zum Frauentag mal eine spezielle Ausgabe, nämlich es geht um Männlichkeit, kritisch über Männlichkeit. Und da sollen die Männer auch über ihren Vater schreiben. Einer muss das machen. Und ich ahnte schon, was passieren würde und habe mich dann in mein Büro zurückgezogen, hoffte, niemand findet mich. Dann hat mein Chef mich doch gefunden und gesagt, ja, ich weiß doch so ein bisschen von Mittagessengesprächen, wie es bei dir so war. Schreib du das doch einfach mal auf. Es muss nicht journalistisch sein. Du kannst es auch literarisch machen, wie du denkst. Und dann habe ich überlegt und überlegt und meine Familie auch gefragt. Die waren einverstanden und dann habe ich das innerhalb von 3 Stunden einen Text geschrieben, der hieß Ein Mann seiner Klasse und es ging um das Verhältnis des kleinen Christian zu seinem Vater. Und der Text ging durch die Decke. Also ich habe so viele Reaktionen bekommen wie noch nie auf einen Text und auch Der Freitag hat das nicht so oft, das ist jetzt eine eher kleine Zeitung. Und dann kam auch der Literaturbetrieb und da gab es Leute, die gesagt haben, schreib doch die ganze Geschichte auf, das würde viele Leute interessieren. Ja, und dann war das wie ein Rausch. Innerhalb eines halben Jahres stand der Text und ja, dann ist dieses Buch gekommen und was danach kam, das war sowieso völlig irre, hätte ich nie gedacht.
Ja, und mittlerweile ist eben sogar die Verfilmung passiert. Ich kann mir vorstellen, dass mit der Zeit so reale Erinnerungen und die Rezeption davon miteinander verschwimmen, ne? Weil man eben, Ihre Geschichte ist jetzt längst die Geschichte von den vielen anderen geworden, die das Buch gelesen haben, die jetzt den Film sehen. Als Theaterstück kam ein Mann seiner Klasse auf die Bühne. Wie groß ist Ihr Abstand inzwischen zu Ihrer Kindheit und zur Armut, mit der Sie aufgewachsen sind?
Ich weiß gar nicht, ob das Wort Abstand da der richtige Begriff ist. Ich habe es irgendwie hingekriegt, dass ich das auf einer anderen Ebene betrachten kann. Vielleicht ist es das, dass ich jetzt sehe, es ist jetzt nicht einfach nur ein Trauma, das ich nochmal durchlebe oder das ich verarbeiten muss, sondern in dieser Geschichte steckt so viel Universelles, womit Leute sich identifizieren können, die überhaupt nicht so aufgewachsen sind wie ich. Also sei es die Problematik, dass die Mutter Depressionen hat oder dass der Vater ein Trinker ist, das kommt ja nicht nur in armen Familien vor. Natürlich auch die politische Dimension, die diese Sache hat. Das kann ich jetzt wesentlich besser betrachten als noch vor 5 Jahren. Und ja, es liegt genau daran, dass ich mich getraut habe, ganz offen zu sagen, es ist meine Geschichte. Und diese Geschichte gehört jetzt, wie Sie auch richtig gesagt haben, nicht nur mir. Ich habe sie von der Leine gelassen und kann ein bisschen auch beobachten, was sie so treibt.
Wie war das, die Verfilmung anzugucken, die ja durchaus auch drastisch ist in manchen Momenten? Eine Verfilmung, wo ein kleiner Junge im Zentrum steht und der heißt Christian Baron.
Ja, das ist wirklich surreal. Mein erster Eindruck war, ist da jetzt so ein Riss in der Matrix? Als ich zum ersten Mal zum Filmset hier in Kaiserslautern kam, als wir angefangen haben, da zu drehen, das war dann die Kneipenszene und da sehe ich draußen auf dem Bildschirm, sehe ich, wie der kleine Christian gerade ein Bier zapfen darf für seinen Vater. Und also da war es um mich geschehen. Ich habe gedacht, das kann ja jetzt gerade wirklich nicht wahr sein. Das ist eine Sache, die ich genauso selbst erinnere von mir. Und das wird jetzt gerade aufwendig von einem sehr guten Filmteam umgesetzt. Das war ungläubig und glücklich war ich da. Es ist ein ganz eigenartiger Gefühlsmix, den ich da. Und nachdem ich den fertigen Film zum ersten Mal gesehen habe, war ich sehr überrascht darüber, dass ich das als eigenständiges Kunstwerk wertschätzen kann und nicht die ganze Zeit denke, oh, das ist ja ganz schlimm, weil ich habe das so erlebt. Also insofern ist da auch da die andere Ebene schon eingezogen.
Das heißt, Sie hatten keine Sorge, sich den fertig geschnittenen Film anzugucken, oder hatten Sie Angst, dass da irgendwas wieder aufreißt, wo Sie dachten, ach, das hatte ich doch eigentlich schon in eine Schublade gepackt?
Ich hatte ja 5 Jahre lang schon mich damit beschäftigt und war auch öffentlich aufgetreten, noch und nöcher. Trotz der Corona-Zeit konnte ich viele Lesungen machen. Es gab mehrere Theaterinszenierungen, da habe ich also auch wieder drüber gesprochen, sodass ich mittlerweile doch in einem Modus bin zu sagen, ich werde ja in der Öffentlichkeit, wenn ich wahrgenommen werde, dann mit dieser Geschichte, und das ist auch in Ordnung so. Und da ich im Film wesentlich mehr einbezogen war in den Entstehungsprozess, als ich das ursprünglich vorhatte, wusste ich relativ früh, das wird echt gut. Also ich habe volles Vertrauen in die handelnden Personen gehabt, bis hin zur kleinsten Nebenrolle ist das perfekt besetzt, und alle Gewerke haben genau gewusst, was sie da eigentlich für einen Stoff machen, dass das keine Routinearbeit ist, die sie da tun, und da war ich deswegen vollkommen angstfrei und habe mich vor allen Dingen gefreut.
Das heißt, Sie waren sehr eng eingebunden in die Dreharbeiten. In einer Szene sieht man Sie auch als Komparsen tatsächlich. Wie war Ihr Kontakt zu dem Camille Loup Molzen, zu dem kleinen Jungen, der Sie gespielt hat in dem Film?
Ja, ich habe die Casting-Videos gesehen, auch als es um die Besetzung des Christian ging, die ja mit die wichtigste war. Und wir waren alle sofort begeistert von Camille und wussten, der ist es. Und es kam nicht von mir, sondern von ihm, dass wir uns vorher getroffen haben. Er wollte mich unbedingt kennenlernen. Er hat mit seiner Mutter und seinem Vater zusammen bereits nicht nur das Drehbuch, sondern auch einzelne Szenen aus meinem Buch immer wieder gelesen und mit ihnen darüber gesprochen. Und das wollte er auch mit mir tun. Und er hat bei diesem ersten Gespräch, das wir geführt haben in Berlin-Wedding bei mir zu Hause, Fragen gestellt, die mir kein Journalist vorher gestellt hat. Also er hat mich nochmal richtig auf die Probe stellen können. Und das hat mich schon tief beeindruckt. Und der Prozess des Drehens selbst, da war ich auch nochmal wirklich begeistert von ihm, wie er es schafft, auf den Punkt die Szene so zu fühlen. Weil das ist ja das Entscheidende. Dieses Kind muss die Gefühle auch empfinden. Sonst kann er es überhaupt nicht, sonst wirkt es gestellt. Und er hat das toll hingekriegt. Ich bin so glücklich, dass er das gemacht hat. Und wir jetzt letztens in Ludwigshafen sind wir nach dem Festival zusammen zurück nach Berlin gefahren im Zug. Also wir verstehen uns sehr gut. Wir haben zusammen Fußball geguckt auf der Zugfahrt. Wir haben also einige gemeinsame Ebenen.
Die Verfilmung verdichtet ja das, was Sie in dem Buch über mehrere Jahre schildern, auf einen kürzeren Zeitraum von ein paar Monaten. Und das führt dazu, dass wirklich all die drastischen Momente Ihrer Biografie in dem Film vorkommen. Wie wichtig war Ihnen, dass trotzdem eine Ambivalenz gezeigt wird? Also, dass wir zum einen die Szene sehen, wo der kleine Christian den Schimmel von der Wand isst, weil er so sehr Hunger hat, wo der Vater die Mutter schlägt. Es gibt aber auch Momente, wo man sieht, wie der Vater angehimmelt wird. Was für eine Rolle hat das für Sie gespielt, diese Ambivalenz?
Das war die Schlüsselfrage, definitiv. Also daran steht und fällt dieses Projekt, das war mir von Beginn an klar. Und als ich mit dem Regisseur Marc Promund zum ersten Mal über eine mögliche Verfilmung gesprochen habe, da musste ich es auch gar nicht ansprechen. Er hat es selbst, wie er den Vater sieht und wie er das Buch liest, so wiedergegeben, dass er gesagt hat, einerseits ist das ein schrecklicher Typ, andererseits sagt dieser kleine Christian die ganze Zeit, wie lieb er diesen Vater hat. Und das will er auf die Leinwand bringen, das war sein großes Ziel. Das heißt, von dieser Ausrichtung sind wir gleich gestartet. Da war schon das Vertrauen auch da, weil ich immer wieder überrascht bin, Leute, die das Buch vielleicht auch nicht gelesen haben, die dann sagen, du hattest ja eine sehr unglückliche Kindheit. Dann widerspreche ich immer und sage, nein, ich hatte keine unglückliche Kindheit. Das mag überraschend klingen, aber ich erinnere mich eben auch an sehr viele sehr positive Dinge. Der Grund, warum ich als kleiner Junge so lange so fest an diesem Vater festgehalten habe, war, ich habe ihn gesehen, wie er besser und anders sein kann. Und das wollte ich auf Dauer stellen. Und ich schäme mich im Nachhinein auch nicht dafür, trotz der schlimmen Dinge, die er getan hat. Ich glaube, er hätte sich auch ändern können. Und wenn er länger gelebt hätte, hätte er sich vielleicht auch noch geändert.
Wir sehen in dem Film den Sommer im Jahr 1994. Da waren Sie im wahren Leben 9 Jahre alt, waren in der Grundschule. Was sind heute Ihre prägendsten Erinnerungen an diese Zeit?
Die Grundschuljahre waren für mich die schönsten Schuljahre, die ich hatte, weil ich da Lehrerinnen an meiner Seite hatte, die mich gesehen haben. Und ich erlebe es jetzt ja auch immer wieder bei Freunden, die Kinder im schulpflichtigen Alter haben. Mein eigenes Kind wird in ein paar Jahren in die Schule gehen. Da beschäftigt man sich ja mit sowas. Und ich merke, wie wichtig diese ersten Schuljahre sind. Da entscheidet sich leider schon so viel. Und wenn man da an die falschen Leute gerät oder die schlechten Bedingungen hat, dann ist es ein Riesenproblem. Ich hatte das Glück. Man kann es gar nicht anders ausdrücken als mit diesem Wort. Natürlich war ich auch ein aufgewecktes Kerlchen wahrscheinlich, das sehr viele Interessen gezeigt hat und das auch offen den Lehrerinnen gegenüber gemacht hat. Aber die Leute müssen das auch erstmal sehen und fördern. Ja.
Sie sind in Kaiserslautern aufgewachsen. Dort spielt natürlich auch der Film. Was war das genau für eine Gegend, in der Sie groß geworden sind?
Ich bin nicht in einem sogenannten sozialen Brennpunkt direkt aufgewachsen. Das war meinem Vater immer wahnsinnig wichtig, dass wir so ein Adressenglück haben. Er hat lieber mehr Miete gezahlt dafür, dass wir eben da nicht diesen stigmatisierten Briefkopf sozusagen haben müssen. Und dafür bin ich ihm auch sehr dankbar, weil er dieses Gefühl für die feinen Unterschiede offenbar schon hatte. Er brauchte aber selbst auch immer etwas oder sagen wir besser eine Gruppe, gegenüber der er sich noch selbst abgrenzen konnte. So nach unten treten, das musste er auch noch. Er hat ja Vollzeit immer gearbeitet, war bis auf eine kurze Phase nie arbeitslos. Und die Assis vom Kalkofen, wie er es immer gesagt hat, so werden wir nie. Faktisch waren wir materiell wie die. Also uns hat sehr viel mehr mit den Menschen verbunden als mit meinen eigenen Lehrerinnen. Aber das wollte er nicht wahrhaben. Und die Gegend, in der ich war, da waren wir sozusagen die Einsiedler in bürgerlichen Verhältnissen. Wir hatten Nachbarn, die überhaupt nicht sich vorstellen konnten, was wirklich bei uns so abgeht, weil meine Mutter es geschafft hat, auch den Schein zu wahren. Später ging das schwerer, aber da haben dann die Nachbarn auch gerne mal weggeguckt und sich nicht so eingebracht. Also ich habe eigentlich alles Mögliche erlebt, sowohl an absoluter Zuwendung als auch aber auch Ignoranz.
Ihre Eltern leben beide nicht mehr. Ihre Mutter ist gestorben, da waren Sie noch ein Kind an einer Krebserkrankung. Ihr Vater ist gestorben mit Anfang 40, da waren Sie ein junger Erwachsener. Wie sehr bedauern Sie, dass die beiden jetzt diese Karriere nicht miterleben können, die Sie gemacht haben?
Ich glaube, dass meine Eltern auf meine Geschwister genauso stolz wären wie auf mich. Also das muss man gar nicht nur auf mich beziehen. Ich weiß von meiner Mutter noch, das hat sie mir auch mal gesagt, ihr war immer besonders wichtig, dass wir das machen können, was unseren Neigungen entspricht. Das ist bei mir voll eingetreten und darauf wären sie sicher auch sehr, sehr stolz. Aber wenn ich an meinen Bruder denke, der 2 Kinder hat, ein großartiger Vater ist und jetzt als Teamleiter in einem Inklusionsbetrieb arbeitet, ohne dass er Abitur hat, aber das muss er nicht haben, auf den wären sie auch sowas von stolz. Und bei meinen Schwestern, wenn ich sehe, wie die mit ihren Kindern umgehen, das ist sozusagen die Mutterrolle, da kopieren sie schon meine Tante und meine Mutter. Das finde ich sehr, sehr gut, dass sie da aber eben wiederum nicht diese toxische Beziehungsstruktur übernommen haben. Ich glaube, alles in allem wäre meine Mutter vor allen Dingen auch stolz auf meine Tante, die das ja alles bewerkstelligt hat nach dem Tod meiner Mutter.
Gab es Momente, wo Sie Scham empfunden haben über Ihre soziale Herkunft?
Ja, eigentlich meine gesamte Jugend hindurch. Es ist ja so, dass man das nicht lange geheim halten kann. Ich habe es in der Grundschule immer irgendwie hingekriegt, weil meine Mutter das auch gut machen konnte. Aber später ging es nicht mehr so leicht, weil wenn wir Freunde nach Hause eingeladen haben, die haben das gesehen, oder im Fußballverein, da sind die Unterschiede klar geworden. Wer kann sich welche Fußballschuhe leisten und wer kann mit einem Trikot auflaufen und wer muss im Training nur das alte T-Shirt auftragen? Und da bin ich auch gehänselt worden. Also als jemand, kannst du sowas nicht leisten oder was? Und als Kind oder Jugendlicher trifft einen das ja so mit unmittelbarer Härte. Und vor allen Dingen sucht man die Schuld bei sich selbst. Das ist immer vielleicht das Schlimmste an der Sache, dass man überhaupt nicht abstrahieren kann, sagen kann, okay, ich bin nicht schuld, dass ich arm bin. Und das hat erst aufgehört, als ich mit dem Studium begonnen habe. Also da war ich dann zwar auch ein Alien an der Universität, aber ich konnte es eher kaschieren, weil ich mir einen anderen Habitus, wie man sagen würde, angeeignet habe. Ich bin mit meinem Auftreten so, habe ich nicht so gewirkt wie ein Arbeiterkind. Ich habe Hochdeutsch plötzlich gesprochen, kein Pfälzisch mehr. Ich habe andere Kleidung getragen und ich konnte, weil ich mittlerweile ein paar Sachen gelesen hatte, auch mitreden, wenn die anderen über Literatur gesprochen haben.
Ja, in Ihrer Geschichte wird deutlich, wie sehr Armut, Krankheit, Alkoholismus auch, Gewalt zusammenhängen können und wie dies dann auch in der Regel von einer Generation zur nächsten weitergegeben wird. So ein Fall wie Ihrer, ne? Dass jemand sich da rauskämpft, Abitur macht, zur Uni geht, Bücher schreibt, das war eigentlich nicht vorgesehen, oder?
Ja, es muss ja einen Grund haben, dass das so ungewöhnlich ist, dass das so selten vorkommt. Also die grundlegenden Zahlen ändern sich da ja nicht. Also wenn man sagt, so ungefähr 20% der Arbeiterkinder studieren und da sind die Facharbeiterkinder schon mitgezählt, die meist materiell sehr gut aufwachsen, aber über 70% der Akademikerkinder, dann kann das nicht daran liegen, dass Arbeiterkinder dümmer sind. Es muss ja an den Strukturen und an den Elternhäusern liegen. So, und ich glaube, da überschneiden sich die Dinge. Wir haben ein Schulsystem, das sehr geschlossen ist durch die Mehrgliedrigkeit. Kinder werden sehr früh schon aussortiert oder einsortiert in bestimmte Kategorien, was ich einen unglaublichen Skandal halte. Das ist ein Relikt aus der Industrialisierungszeit und wir müssten eigentlich im 21. Jahrhundert sowas überwinden können. Aber es gibt natürlich die Wohlhabenden, die ein Interesse dran haben, dass sie ihre Kinder nicht mit den Schmuddelkindern zusammenkommen. Für die mache ich das ja auch gewissermaßen, was ich tue. Durch meine Geschichte, durch meine Literatur, auch den Film, kriegen die Leute ja ein bisschen jetzt Einblicke in eine Welt, von der sie sonst vielleicht mit Verachtung reden würden. Und jetzt sehen sie, das ist so ambivalent und schwierig wie alle anderen Lebenslagen auch, nur hier kommt die Bürde der Armut noch mit dazu. Und ich hoffe, dass ich einen kleinen Teil beitragen kann, dass sich die Verhältnisse ein bisschen ändern.
Ja, vielleicht sollten wir an dieser Stelle nochmal betonen, das ist vielen, glaube ich, gar nicht so klar, dass Ihre Eltern eben nicht arbeitslos waren. Also Ihre Mutter hat sich um Sie und Ihre drei Geschwister gekümmert. Ihr Vater war Arbeiter, hat als Möbelpacker gearbeitet hauptsächlich, hat da wirklich, wie Sie auch schon sagen, Vollzeit gearbeitet, richtig schwer geschuftet. Sie sind also ja ein Arbeiterkind und Arbeit muss sich auszahlen. Das war damals so wenig der Fall wie heute noch oft.
Ja, heute hat man einen Fachbegriff dafür, der es in die allgemeine Sprache geschafft hat, Working Poor, also Armut trotz Arbeit. Millionen von Menschen beziehen Bürgergeld und sind gar nicht arbeitslos. Entweder weil sie keine Vollzeitstelle haben oder weil sie Alleinerziehende, meist Frauen sind, die nur in Teilzeit arbeiten können. Also Sie sehen da, ganz viele verschiedene Politikfelder überlappen sich in so einem Fall und das führt eben dazu, dass mein Vater eine sehr heutige Figur ist und das ist aus meiner Sicht gar nicht nötig. Es ist ein Riesenskandal und es muss nicht in Prügel und Sauferei führen. Aber ich muss schon sagen, ich kann verstehen, dass Menschen sich einen Weg suchen müssen, um das zu kanalisieren, diesen täglichen Frust, den sie haben.
Ja, neben dieser prekären Situation in Ihrem Elternhaus ist das eben tatsächlich der zweite wichtige Punkt in Ein Mann seiner Klasse, diese Widerstände, gegen die Sie als guter Schüler aus einer Arbeiterfamilie ankämpfen mussten, um aufs Gymnasium zu kommen. Sie wurden trotz Empfehlung von mehreren Gymnasien abgelehnt, richtig?
Ja, das ist damals auch noch wesentlich leichter gewesen, als das heute der Fall ist. Da gab es dann eben offizielle Begründung, wie wir sind schon ausgebucht oder voll. Natürlich sagt dann keiner, dieses Kind hat die falschen Eltern. Aber also unter der Hand und auch wenn man mit dem Jugendamt gesprochen hat, dann war schon klar, okay, die Argumentation ist, wir geben dem Kind einen Gymnasiumsplatz und die Eltern können nicht bei den Hausaufgaben oder so helfen. In 2 Jahren ist er eh auf der Realschule, dann tun wir ihn doch lieber jetzt sofort dahin. Das ist aus Lehrersicht gar nicht mal, also ich kann es sogar nachvollziehen, ne? Das ist etwas, wo man denkt, okay, man tut dem Kind nicht immer was Gutes. Aber auf der anderen Seite, wenn man Grundschullehrerinnen hat, die ein Kind jahrelang gesehen haben, die trauen einem doch was zu. Und das konnte meine Tante vor allem überhaupt nicht verstehen, weil sie darauf gepocht hat, dass wenigstens dieses Kind, das, wenn es Abitur machen will, macht es das auch. Und sie hat es ja auch prophezeit, diese Szene, die auch im Film vorkommt, in dem sie dem Jugendamtsmitarbeiter das entgegenschleudert, mein Kind wird Abitur machen, die hat sich genauso abgespielt.
Aber immerhin wurde ja dieses Problem mittlerweile erkannt. Also zumindest predigen ja viele Politiker, Politikerinnen unterschiedlichster Parteien von der sogenannten Bildungsgerechtigkeit. Was ist denn da tatsächlich in der Zwischenzeit geschehen in dem Bereich?
Ja, also der Reiter heißt jetzt Twix. Man hat jetzt die Hauptschule in Realschule Plus umbenannt, aber die Mehrgliedrigkeit ist meines Erachtens immer noch das Problem. Ich sage nicht, dass Gemeinschaftsschulen für alle jedes Problem lösen, aber es ist aus meiner Sicht die Grundvoraussetzung. Ich selber war ja nicht auf einem Gymnasium, sondern auf einer Gesamtschule. Und auf dieser Gesamtschule habe ich mich entfalten können. Es war nicht mit 10 Jahren klar, ob ich Abitur mache oder nicht. Mein Bruder war auf derselben Schule und wir konnten es uns lange offen halten und hatten Entwicklungsmöglichkeiten. Das kann ja keine andere Schulform garantieren als diese. Und deshalb plädiere ich schon sehr dafür, dass man das macht. Man muss da keine Sozialromantik aufkommen lassen. Es gibt immer viele Probleme. Eine komplett problemfreie Gesellschaft wäre auch keine, die funktionieren würde aus meiner Sicht. Menschen sind komplexe Wesen, aber um Gerechtigkeit reinzubringen, wäre diese strukturelle Veränderung die Grundvoraussetzung.
Es gibt eine OECD-Studie aus dem Jahr 2018 und die zeigt, dass es in Deutschland im Schnitt 6 Generationen braucht, um sich aus der Armut zu befreien. Ihre Geschichte macht deutlich, dass das nicht nur an den äußeren Einflüssen liegt, also an Lehrerinnen zum Beispiel, die Kindern, die zum Beispiel Kevin oder Chantal heißen, gerne mal schlechtere Noten geben, sondern dass es auch so etwas wie ein verinnerlichtes Klassenbewusstsein gibt. Also auch in Ihrer Familie fanden es ja nicht alle wahnsinnig toll, dass Sie jetzt aufs Gymnasium gehen.
Ja, aber man muss sich schon auch mal in die Lage reinversetzen. Wenn ich jetzt selber prekär beschäftigter Erwachsener bin, meine Tante, die Putzfrau war oder so, dann oder mein Vater, der einfacher Arbeiter war, die fragen sich, offiziell gibt es zwar keine Studiengebühren und so, ne? Das Studium ist kostenfrei, sagt man immer, ist es aber eben in Wahrheit nicht. Da hängen ja so viele Kosten dran. Wenn ich in eine andere Stadt ziehe, muss ich ein Zimmer mieten. Und ich muss Praktika machen, um einen Job zu bekommen später, die in der Regel unbezahlt oder sehr schlecht bezahlt sind. Irgendwoher muss da ja finanzielle Unterstützung kommen. Und wenn man dann quasi in Vollzeit arbeiten muss und gar nicht studieren kann, um seinen Lebensunterhalt zu, dann geht's auch nicht. Also dann sagen die Eltern doch, du gehst schnell in Lohn und Brot, dann hast du was und dann schaffst du auch für die Rente. So, das ist erstmal nachvollziehbar. Und vor allen Dingen, wenn man über Generationen es gar nicht anders kennt, dann ist das Betreten einer Universität wie das Betreten eines anderen Planeten. Also das ist außerhalb des Möglichkeitshorizonts. Und das war es für mich ja genauso. Ne? Meine Tante ist dann eben die couragierte Ausnahme, die immer gesagt hat, ich box das durch, wenn du das willst. So, aber man sollte ja nicht auf so jemand angewiesen sein. Ich hatte dieses Glück, aber sowas darf doch nicht vom Glück abhängen. Diese Gesellschaft ist doch kein Lotteriespiel.
Ja, die Tante war das eine und auf der anderen Seite war ihr Vater, der gesagt hat, nee, der Junge geht auf die gleiche Hauptschule wie ich. Waren Sie damals nicht sauer oder haben Sie diesen Zwiespalt überhaupt gespürt? Ich meine, Sie waren ein kleiner Junge, da muss man ja erstmal wissen, was man wirklich will.
Aus Kindersicht war es für mich ganz einfach. Ich habe gewusst, meine engsten Freunde gehen alle auf eine Hauptschule, dann gehe ich da auch hin. Ich gehe doch nicht irgendwo hin, wo ich keinen kenne. Also das ist der Herdentrieb, der Kinder treibt. Ich denke ja nicht an Chancen, die ich habe oder welchen Beruf ich mal machen will. Das heißt, ein Kind braucht da natürlich Orientierung von außen. Und wenn die Eltern die nicht leisten können, dann braucht es dann schon auch eben von außerhalb der Familie noch Impulse. Ich hatte die ja, wie ich schon gesagt habe, aber die hat leider bei Weitem nicht jeder.
Ich glaube, bei Ihrem Vater zumindest wird das im Film so suggeriert. Bei ihm hat auch ein Stolz eine gewisse Rolle gespielt, hatte ich den Eindruck. Das wird vor allem in der Szene deutlich, als der Familie verbietet, dass sie gespendetes Essen entgegennehmen und stattdessen mussten sie dann eben hungern. Und auch Unterstützung vom Amt wollte er nicht. Muss man da nicht sagen, selber schuld, es gibt Hilfsangebote, die muss man halt auch annehmen können.
Ja, also auf dem Papier ist auch das natürlich wahr, aber die dahinterliegende Wahrheit ist viel komplizierter. Die Inanspruchnahme von Sozialleistungen ist sehr stark stigmatisiert. Das ist in allen gesellschaftlichen Bereichen so, dass wenn man die Zeitung aufschlägt, dann gibt es ständig eine Hetze gegen Bürgergeldempfänger, die mir wahnsinnig gegen den Strich geht. Denn so etwas ist ein soziales Recht, das hart erkämpft wurde. Und das jetzt in Frage zu stellen und so zu tun, als wären das Almosen, das ist ein Rückfall in Zeiten, die wir eigentlich längst hinter uns haben sollten. Mein Vater hat das aber natürlich auch so gesehen. Für den war klar, ich gehe doch schaffen und davon kann ich meine Familie ernähren. Wenn ich es nicht kann, dann habe ich auch kein Recht, irgendwas in Anspruch zu nehmen. Der Spruch, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, ist ein Spruch aus der Bibel, aber den haben ja auch SPD-Politiker in den letzten Jahren in den Mund genommen. Und warum soll mein Vater davon nicht auch berührt sein?
Ja, und Ihre Geschichte macht eben umso deutlicher auch, es braucht nicht nur Hilfsangebote, sondern es braucht ja auch Menschen, die an einen glauben, ne? Wie das bei Ihnen eben Ihre beiden Tanten waren.
Ja, ganz genau. Das ist also meine, die eine Tante, die uns aufgenommen hat nach dem Tod meiner Mutter, die selbst den Hauptschulabschluss hat. Da sage ich jetzt nicht nur, sondern sie hat diesen Hauptschulabschluss und ist ein Mensch, dessen emotionale Stärke und Lebensschleue ich so wahnsinnig inspirierend finde. Sie hat uns durchgebracht, gemeinsam mit einer anderen Tante, der ältesten Schwester meiner Mutter, die einen sozialen Aufstieg durch Heirat hingelegt hat. Sie hat einen Ingenieur geheiratet und konnte mir Zugänge zu Theater, Kultur, sie hat mir ein Spiegel-Abo geschenkt, da war ich 15. Also diesen Zugang habe ich über sie bekommen und die beiden haben im Team dafür gesorgt, dass ich machen konnte, was ich wollte.
Sie sind Vater geworden mittlerweile. Ich selbst bin auch Mutter von zwei kleinen Kindern und ich weiß, dass man sich wahnsinnig viele Gedanken macht und dass man alles richtig machen möchte. Welche Rolle spielt Ihr eigenes Aufwachsen jetzt für Ihre Rolle als Vater?
Es hat wegen meines Aufwachsens so lange gedauert, bis ich Vater wurde. Ich habe über Jahre hinweg gedacht, ich bleibe kinderlos. Und zum Glück hat meine Frau dann immer wieder auch mal gesagt, dass sie das anders sieht. Wie das so ist bei ihr, ist das auch aus biologischen Gründen anders. Sie muss da früher dran denken und ich bin so glücklich, dass wir uns dafür entschieden haben. Dieser Junge ist jetzt 1,5 Jahre alt und das größte Glück meines Lebens. Ich habe mich aber vorher sehr intensiv damit beschäftigt. Kann ich das? Was steckt von meinem eigenen Vater in mir drin, dass ich vielleicht weitergebe, bewusst oder unbewusst? Und das hat lange gedauert, aber mittlerweile ist eher so der Punkt, dass ich denke, wenn mein Vater noch leben würde, der jetzt erst Mitte 60 wäre, das muss man sich mal vorstellen, was für ein junger Opa der wäre, wie würde der jetzt darauf blicken, dass ich dieses Kind habe? Und ich glaube, er wäre einerseits, würde er platzen vor Stolz, andererseits würde er wahrscheinlich auch traurig sehen, was er selber verpasst hat. Und es ist auf irgendeine komische Art und Weise tröstet es mich sehr zu wissen, dass etwas von diesem Vater, von meinem Vater auch in diesem Kind weiterlebt. Also es gibt so Situationen, da strahlt dieses Kind mich an und ich sehe meinen lachenden Vater vor mir. Und das trifft mich dann wirklich eiskalt.
Was möchten Sie aus Ihrer eigenen Erziehung gerne weitergeben? Und wo sagen Sie, oh nee, auf gar keinen Fall, das will ich so nicht wieder machen?
Weitergeben will ich unbedingt dieses Beharren darauf, den eigenen Willen insofern durchzusetzen, dass man sich möglichst keine Steine in den Weg legen lässt. Denn mein Vater hat mir das immer wieder vermittelt und er hat auch gesagt, es ist egal, was du bist, du musst deinen Stolz bewahren. Egal, wofür du dich entscheidest. Und er selber konnte das auf tragische Weise niemals wirklich leben. Aber ich bin seit Jahrzehnten jetzt in meinem Kopf und im Bewusstsein mit diesem Credo unterwegs und es hilft mir. Das möchte ich unbedingt weitergeben und diese Momente der absoluten Wärme, die ich gespürt habe, wenn er gut drauf war, es vielleicht gerade Geld gab und er nüchtern gewesen ist, dann sind das wunderschöne Erinnerungen, mit ihm einfach durch den Park zu spazieren und er hat seine Aufmerksamkeit nur mir und meinen Geschwistern geschenkt und sonst nichts und niemandem. Das merke ich jetzt zum Beispiel, wenn ich wieder mal das Handy raushole, wenn wir im Park sind, wo ich sage, okay, das lege ich jetzt wirklich mal weg und das habe ich von meinem Vater gelernt, obwohl es da noch keine Handys gab.
Ja, dafür war ja der Fernseher und Videospiele sehr wichtig in Ihrer Kindheit. Ja. Und Sie schildern in Ein Mann seiner Klasse auch, wie Sie damit gestruggelt haben, als Sie festgestellt haben, das ist eher so ein Makel unter Studenten. Ne? Zum guten Ton gehört eigentlich, dass man keinen Fernseher hat. Fernsehen, das Unterschichtenmedium. Wie handhaben Sie das jetzt mittlerweile?
Ja, also ich habe mich mit ein paar Studien beschäftigt und bin schon der Überzeugung, dass zumindest in den ersten drei Lebensjahren möglichst keine Bewegtbilder auf ein Kind einprasseln sollten. In meinem Fall ziehe ich das auch durch. Außer eine Ausnahme gibt es, wenn Fußball läuft. Da darf er ab und zu mitgucken. Da sind auch nicht so scharfe Schnitte wie in so Spielfilmen drin. Das geht vielleicht. Und da mein ehemaliger Professor an der Uni mir gesagt hat, er macht das bei seinem Kind auch, habe ich sogar den Segen des Akademikertums dafür.
Und Ihr Kind hat auch Kontakt zu Ihren Kaiserslauterer Verwandten?
Ja, das auf jeden Fall. Also meine Tante sagt von sich selbst auch, sie sei die Oma. Das fand ich toll, das musste ich ihr nicht sagen. Und sie blüht auch richtig auf mit diesem kleinen Jungen. Das ist eine ganz tolle Sache. Ich bin ja sehr häufig in Kaiserslautern und er war auch schon des Öfteren hier dabei. Und er soll schon auch ein Pfälzer werden. Ich bemühe mich auch, ihm den Lautrer Dialekt irgendwie anzueignen.
Gemeinsam mit anderen Autoren und Autorinnen, deren Kindheit auch von Armut geprägt war, haben Sie 2021 das Buch Klasse und Kampf geschrieben. In vielen Texten darin wird deutlich, wer aus einem einkommensschwachen Haushalt kommt, der muss nicht nur genauso gut sein wie Kinder aus reicheren Familien, sondern der muss eigentlich besser sein. Haben Sie das auch so erlebt?
Ja, ich musste eigentlich in allen Bereichen immer ein Überperformer sein. Also das nicht nur in der Schule übrigens. Ich erinnere mich auch, dass das im Fußballverein so war. Also da gab es die in Einfamilienhäusern Aufgewachsenen, deren Väter immer präsent waren. Die hatten ein anderes Standing als jemand wie ich, der buchstäblich ein Emporkömmling war und in der Mannschaft auch nicht so der Wortführer war, weil eben ne, kein Trikot eigenes und sowas. Und ein bisschen, ich musste noch besser sein, um den anderen zu zeigen, ich gehöre dazu. In der Schule ist es genauso. Also es hat dann eben auch oft nicht ausgereicht, für mich im schriftlichen Arbeiten sehr gut zu sein. Ich war ein sehr zurückhaltender Mensch und das wurde anderen eher verziehen als mir. Bei mir wurde das als Faulheit ausgelegt. Ich will niemanden Böses unterstellen, aber ich glaube, das lag bei einigen Lehrern auch daran, dass sie wussten, wer meine Eltern sind. Und der Faulheitsvorwurf ist ja gegen arme Menschen relativ schnell da, auch wenn er in fast allen Fällen unbegründet ist, aber das ist ein Klischee. Damit musste ich immer kämpfen. Leider ist es so.
Das Thema Armut beschäftigt Sie als Autor auch von Anfang an, haben Sie schon erzählt. Sie haben sogar Ihre Magisterarbeit schon dem Thema gewidmet, die auch als Buch erschienen ist. Vom Ende der Solidarität ist der Titel. Sie vergleichen darin die Sozialpolitik in England mit der in Deutschland. Wollten Sie dieses ganze Kapitel Armut nicht auch irgendwann mal einfach hinter sich lassen?
Nein, also mir war schon relativ früh klar, dass das für mich ein Lebensthema sein muss. Als jemand, der selbst diese Armut erlebt hat, ist das vielleicht auch besonders wichtig, sowohl in diesem wissenschaftlichen Bereich als auch im journalistischen und jetzt in der Literatur. Ich bringe das ja in verschiedene Bereiche der Gesellschaft ein und überall bin ich auf Menschen getroffen, die sich auch sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigen, aber fast niemand hat selbst Armut erlebt. Und das macht schon nochmal einen großen Unterschied. Allein schon in der Wissenschaft, mit welcher Fragestellung gehe ich an ein Thema ran? Welche Urteile hat man dann da schon. Das ist ja in der Literatur und im Journalismus dann ähnlich. Und ich glaube, ich habe bisher auch fast nur gute Erfahrungen gemacht damit. Mein Blick darauf, der stößt manchmal auf Unverständnis. Also beispielsweise, nehmen wir halt mal ganz konkret ein aktuelles Thema, AfD-Erfolg. Da ist man sehr schnell daher, alle AfD-Wähler zu Rassisten und Rechtsextremen zu machen. Ich habe da einen anderen Blick drauf, weil ich selbst erlebt habe, wie Menschen dazu gebracht werden können, Dinge zu tun, die so stark gegen ihre Interessen sind, ohne dass sie dann deswegen Nazis sind. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir diese Perspektive auch in alle Bereiche mit reintragen. Deshalb wird dieses Thema, solange ich eine Öffentlichkeit vor mir habe, werde ich da auch dieses Thema mit reintragen.
Okay, das Thema für Sie als Autor ist das eine, aber haben Sie nie den Impuls verspürt, Kaiserslautern und all die Erinnerungen, die damit zusammenhängen, zu vergessen und sprichwörtlich ein ganz neues Leben anzufangen, vielleicht auch den Kontakt zu Ihrer Familie abzubrechen?
Als ich begonnen habe zu studieren an der Universität in Trier, da habe ich diesen Weg erstmal eingeschlagen. Ich habe monatelang mich auch gar nicht mehr gemeldet, obwohl ich nur 100 Kilometer weg von Kaiserslautern war. Da war es für mich eine neue Welt, in die ich mich auch voll reingeschmissen habe. Und ich wollte dann auch nicht über irgendwas reden mit Freunden, wo ich herkomme, wer ich bin, sondern der neue Mensch, der ich jetzt glaubte zu sein, der sollte jetzt da performen. Und das war ein jahrelanger Prozess, in dem ich wirklich meine Wurzeln nicht kappen konnte, aber sie eher so als ganz lästig an meinen Beinen hängend wahrgenommen habe. Und über die Zeit hinweg ist es dann aber so gekommen, dass ich gemerkt habe, nö, eigentlich fühlt sich das sehr, sehr gut an. Diese Wurzeln, die mir am Bein hängen, sind eigentlich auch ein Schutz. Und diesen Schutz möchte ich nicht verlieren.
Und wie war es von der anderen Seite aus? Also wie erging es Ihren Geschwistern, Ihren Tanten, die sich eben nach dem Tod Ihrer Mutter sehr um Sie gekümmert haben? Hatten die immer Verständnis für Sie und Ihren Weg als der erste Uni-Absolvent der Familie?
Oh, mit meiner Tante, die ich jetzt auch gerade so hoch gelobt habe, zu Recht, aber mit der habe ich mich so schlimm gefetzt, also in meiner Pubertät und danach. Sie hat mir irgendwann einmal auch eingestanden, dass das ein bisschen, da kam auch ein bisschen Neid natürlich auf, das kann ich auch nachvollziehen, weil sie eben auch dieses Potenzial hatte, Abitur zu machen. Sie hatte auch die Neigung dazu, das zu machen. Ihr wurden aber andere Steine in den Weg gelegt. Bei ihr kam eben noch das Problem, dass sie sozusagen in einer anderen Geschlechterordnung noch aufgewachsen ist, mit dazu erschwerend. Das weiß nicht, ob ich, wenn ich ein Mädchen gewesen wäre, nicht vielleicht noch viel schwerer es gehabt hätte, würde ich sogar ziemlich sicher sagen. So, und na klar gibt's da Konflikte, auch mit meinen Geschwistern. Als ich angefangen habe, nicht mehr in Pfälzisch zu reden, da fing's schon mal an. Erstmal so, wir machen Witze übereinander, aber dann wurde das ganz schnell sehr hart. Du hältst dich für was Besseres. Du machst dich aus dem Staub und wir haben hier Probleme. Du bist da an deiner Schule da und wir müssen hier hart arbeiten. Also das Verständnis füreinander ging verloren über Jahre hinweg. Und ich bin einfach nur glücklich, dass wir irgendwie die Kurve zusammengekriegt haben. Einen ganz wesentlichen Anteil daran hat die Arbeit an dem Buch »Ein Mann seiner Klasse«.
Ja, und in dem Buch Klasse und Kampf schildern Sie ja auch, dass Ihre Verwandten erstmal so ein bisschen desillusioniert waren, als Christian Baron dann fertig war mit dem Studium und als Journalist gearbeitet hat und plötzlich immer noch Geldsorgen hatte.
Genau, das war unvorstellbar. Also wenn ich mir beispielsweise meinen Opa mütterlicherseits vorstelle, der zum Glück über 90 geworden ist, zu dem ich immer ein tolles Verhältnis hatte, aber der hat nie verstanden, warum ich immer noch nicht abgesichert bin, wo ich so lange Schule gemacht habe, wie er das Studieren nannte, wo ich jetzt in einer Zeitungsredaktion bin. Also, dass sich die Zeiten innerhalb der letzten Jahrzehnte so stark geändert haben, das konnte er nicht verstehen. Und er hat mich immer gefragt, hast du immer noch keine Funktion in deinem Betrieb? Und irgendwann einmal hatte ich die dann und dann habe ich ihm das auch mit meiner Visitenkarte hingelegt und dann hat er gesagt, du hast doch diese Doktorarbeit geschrieben. Die habe ich noch nicht vollendet, aber und ich weiß auch nicht, ob ich das noch tun werde, aber ihm war sehr wichtig, dass das da steht. Und dann habe ich einmal sogar die Visitenkarte so gefälscht, dass dieses Doktor davor steht. Das war auch wieder eine Lüge, aber sie diente dem Zweck, dass er einfach beruhigt ist, denn er konnte beruhigt sein. Es ging mir sehr gut. Ich war jetzt nicht wohlhabend, aber ich hatte das Leben gefunden, das mich glücklich macht. Nur darum ging es doch. Da gab es auch lange Verständnisschwierigkeiten.
Ich habe fast den Eindruck, man könnte sagen, Klassismus existiert in beide Richtungen. Also die Besserverdienenden, die auf die da unten herabsehen, sich dann auch bei sogenannten Trash-Partys gerne mal über sie lustig machen, die Witze machen über Jacqueline und Chantal. Das beschreiben sie auch in ihrem Buch Proleten, Pöbel, Parasiten, warum die Linken die Arbeiter verachten. Und auf der anderen Seite die Arbeiter, die sich über die Akademiker aufregen, die dann fürs Dumm schwätzen und nichts tun, das dicke Geld einheimsen. Das sind über Jahrzehnte gewachsene Klischees. Ist es nicht ein Kampf gegen Windmühlen, das aufbrechen zu wollen?
Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob man das in der Form aufbrechen muss. Es ist erstmal, ich finde erstmal einen guten Grundimpuls, dass man, wenn man unten ist und das weiß, denen da oben irgendwie misstraut. Das ist ein gutes Gefühl, dass ich finde, eine Demokratie muss so funktionieren, weil sonst diejenigen, die viel haben, zu viel Macht bekommen. So, aber natürlich ist es ein Problem, wenn das sich nur noch in Klischees ergeht. Also es gibt auch das Klischee, die Superreichen sind ja alle nur daran interessiert, alles, die sind die Bösen. Also wenn es ein Feindbild, ein böses Bild gibt, das ist das Problem. Aber ich finde immer noch, der Klassismus, der von oben nach unten geht, ist sehr viel schlimmer als der umgekehrte. Ich konnte mich ja mit meiner Perspektive, die ich hatte, konnte ich sagen, ja okay, das halte ich halt jetzt aus, aber ich habe ja jetzt eh ein anderes Leben und irgendwann verdiene ich vielleicht wirklich mehr Geld, ziemlich sicher sogar. Während es bei jemandem, der unten ist und das auch bleiben wird, wesentlich schwieriger ist. Ich finde, den Klassismus, der von oben kommt, den muss man dringender bekämpfen.
Gerade erleben wir, wie sich die Diskussion um von Armut Betroffenen nochmal ändert, weil Preissteigerung, Wohnungsnot, vor allem explodierende Mietpreise zu noch stärker ausgefahrenen Ellbogen führen, statt zu Solidarität. Wie nehmen Sie das wahr?
Ja, das ist aber auch ein hausgemachtes Problem. Also in anderen Ländern hat man Mittel angewendet wie Preisdeckel zum Beispiel, also für Gaspreise oder für den Strom. Da hat man in Deutschland noch nicht mal drüber nachgedacht. Unsere aktuelle Bundesregierung hat da, finde ich, einfach ganz viele falsche Entscheidungen getroffen, die jetzt in diese Misere geführt haben. Und die Inflation ist etwas, worüber sich auch in den Medien, finde ich, oft viel zu sehr lustig gemacht wird. Das ist so ein Riesenproblem, wenn der Einkaufskorb, der voll ist, nicht mehr 50, sondern 100 Euro kostet. Für Menschen wie eben beispielsweise meine Geschwister ist das existenziell. Und darüber darf man nicht einfach so hinweggehen. Dann hat man eben die rechten Rattenfänger, die sofort sagen, guckt mal, kommt mal hierher. Und das ist natürlich, führt ins absolute Verderben. Jetzt geht es echt absolut darum, die Faschisierung der Gesellschaft zu verhindern. Und da braucht es nicht nur linke Kräfte, die auf der Höhe sind, sondern die, die jetzt in der Mitte stehen und sich da wähnen, die müssen jetzt endlich mal kapieren, dass sie nicht mehr mit Verachtung auf andere gucken, sondern dass sie Politik für die Mehrheit machen.
2018 haben Sie den Hashtag unten ins Leben gerufen und dann haben unter anderem auf Twitter viele Leute von eigenen Erfahrungen als von Armut Betroffene berichtet. Welche Intention hatten Sie damals und wurde die inzwischen eingelöst?
Wir haben das bei Twitter, heute heißt es X, initiiert, dieses Hashtag unten. Und damals war eben auch von mir irgendwie dieses Unbehagen da. Wir schreiben viel über Armut im Journalismus. Das ist ja kein Thema, das verschwiegen wird. Ganz im Gegenteil. Aber irgendwie kommt es nicht richtig bei denen an, um die es da geht. Wie kriegen wir es hin? Und dann haben wir eben versucht, durch dieses Hashtag unten dazu zu führen, Leute dazu einzuladen, sich selber zu äußern. Gerne auch im Schutz der Anonymität eines sozialen Mediums. Und dann haben wir wirklich innerhalb kürzester Zeit sehr, sehr viele Reaktionen bekommen und konnten die auch journalistisch verwerten. Wir haben dann einige Geschichten darüber schreiben können. Das heißt, allein dafür hat es sich gelohnt, dass wir Menschen eine Stimme verleihen konnten, die sie sich selbst nicht verleihen können.
Das heißt, es ist noch nicht eine Art Desillusionierung bei Ihnen eingetreten?
Nein, also definitiv nicht. Die Lage ist für mich definitiv nicht hoffnungslos, aber wenn das so wäre, dann könnte ich ja wirklich mich einfach irgendwie einbuddeln oder einsperren und nicht mehr rauskommen. Ich weigere mich, die Hoffnung aufzugeben, dass wir in einer gerechten Gesellschaft leben können. Dafür habe ich viel zu viele tolle Menschen in meinem Leben bisher kennengelernt, die mir so viel geholfen haben. Ich glaube wirklich an die Kraft des Menschen und weniger an die Kraft der Strukturen. Der Mensch schafft seine Strukturen selber. Und wir können alle daran mitwirken. Sollten wir auch.
Sie haben gerade schon die AfD angesprochen. Die Landtagswahlen in Ostdeutschland haben es nochmal manifestiert. Wir erleben einen Rechtsruck und Populismus verfängt bei immer mehr Menschen, auch bei Menschen mit sehr geringem Einkommen, also Abstiegsängste, Existenzängste. Das nutzt rechten Parteien, das belegen unterschiedliche Untersuchungen. Was können, was sollten die Parteien, die aktuell noch regieren, dagegen tun? Was müssen Sie konkret unternehmen?
Ich nehme mal ein Beispiel, das mich besonders aufgeregt hat. Das ist jetzt auf eine bestimmte Partei bezogen. Der FDP-Finanzminister hat vor kurzem bei einem Interview, wurde er darauf angesprochen, dass es Studien gibt, die einen eindeutigen Zusammenhang zwischen Sparpolitik des Staates und Rechtsruck in ganz Europa feststellen. Mehrere Studien. Und er sagt dann, ich glaube nicht an diese Studien. Also ein Politiker, der sich so verhält, darf sich wirklich nicht wundern, wenn er nur noch 1% bekommt. Das ist dann vollkommen verdient. Das Problem ist natürlich, dass wir im Augenblick eine sehr starke Rechte haben, die davon profitieren kann. Und ich glaube, auch wenn viele das bestreiten, die Grundimmunisierung gegen den Faschismus ist immer eine sehr gute Sozialpolitik. Das sagt zumindest meine eigene Lebenserfahrung und meine Kenntnis der Menschen, die sich in schwierigen Verhältnissen befinden. Wenn Menschen keine Angst haben müssen, sich also in Sicherheit wähnen, dann werden sie auch nicht sagen, der Flüchtling wäre der Böse oder der Bürgergeldempfänger wäre der Böse. Nein, das ist das Entscheidende und daran entscheidet sich alles.
Christian Baron, ein Mann seiner Klasse, wird jetzt nochmal an Popularität gewinnen durch die Verfilmung. Was ist Ihrer Meinung nach das Bestmögliche, was dieser Film auslösen kann?
Das Beste, was ich mir für diesen Film wünsche, ist, dass ganz viele Menschen das sehen und entweder sich damit identifizieren können und sehen, ich bin nicht alleine mit meinen eigenen Erfahrungen. Und das bedeutet auch, es kann auch für mich ein Happy End geben, so wie es für diesen Christian ein Happy End gibt. Aber auch viele Menschen sollen diesen Film sehen, die bisher nicht wirklich wissen, was es heißt, in Armut zu leben. Mit welcher Ambivalenz, mit welcher erdrückenden Situation man es da zu tun hat und dass sie vielleicht darüber dann ins Handeln kommen. Das kann ja im Alltag sein, dass man einfach mal bei der Tafel vorbeischaut und entweder da mal hilft oder bei anderen Initiativen mal anpackt. Oder sich überlegt, wie kann man eigentlich aktiv daran mitwirken, dass es eine Umverteilungspolitik in dieser Gesellschaft gibt. Also Kräfte politisch unterstützen, die sich dafür einsetzen, dass Armut abgeschafft wird und dass nicht mehr gegen die Armen gehetzt wird.
Der Schriftsteller Christian Baron, sein Buch Ein Mann seiner Klasse wurde vom SWR verfilmt, zu sehen in der ARD-Mediathek. Danke für das Gespräch.
Sehr gerne.
Am Mikrofon war Mareike Gries.